Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Spitzenkandidaten fürs Berliner Abgeordnetenhaus, die haben sich in der Oper heute vorgestellt. Sie sprachen über die Kulturmetropole und darüber berichten wir. Und über ein Spitzenduo der Literatur- und Kulturgeschichte sprechen wir, über die Brüder Grimm. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Zuerst aber König Otto im Magdeburger Dom. Erst war es ja nur ein Forschungs- und Restaurierungsprojekt. Der Sarkophag von Kaiser Otto I., zweite Hälfte 10. Jahrhundert, drohte auseinanderzubrechen. Die Landesarchäologie beugte, das ist ihr Auftrag, sich also über die Gebeine, untersuchte die Grablege. Für die AfD im Landtagswahlkampf ein gefundenes Fressen. Sie sieht in Otto den Gründer des Deutschen Reiches. Ihn forensisch zu zerlegen sei ein unwürdiger Umgang. Sicherungs-Schadensabwendung nennt das indes der Landesarchäologe Harald Meller. Heute fand also die Umbettung, die Neubeisetzung statt und Nadine Lindner hat das für uns verfolgt. Nadine, wie lief denn das bitte heute Vormittag ab und was bedeutet das für die Stadt- und Landesgeschichte?
Also ich glaube, das ist ein Tag, dieser 1. September 2026, an den man sich in Magdeburg und in ganz Sachsen-Anhalt wohl wirklich noch sehr lange erinnern wird. Diese Wiederbeisetzung von Otto des Ersten bzw. Otto des Großen war ein feierlicher Akt in 2 Stunden am Vormittag im vollbesetzten Magdeburger Dom. Es waren viele Bürgerinnen und Bürger dabei, es waren Kirchenvertreter dabei, Vertreter aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft, der Archäologie. Im Endeffekt war es eine zweigeteilte Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst am Anfang und einem fließenden Übergang in einen Festakt mit entsprechender musikalischer Umrahmung. Insgesamt wirklich ein würdiger und angemessener Vormittag. Und wenn man hier in Magdeburg unterwegs ist, man sieht hier die Domspitzen von überall, das ist fast wie in Köln. Und man darf auch die Bedeutung von Otto für Magdeburg, für die Identität dieser Stadt, dieses Bundeslandes nicht unterschätzen. Magdeburg nennt sich seit dem Jahr 2010 Otto-Stadt. Das hat zu tun mit dem frühen Aufschwung, der frühen Blüte, etwas kurz vor der Jahrtausendwende, denn die Stadt hier an der Elbe war Machtzentrum und auch eine der Lieblingsstädte von Otto dem Großen.
Also gut besucht, viel Aufmerksamkeit und damit dann auch wahrscheinlich viel Identitätsangebote. Die Gebeine von Otto dem Ersten sind zuvor untersucht worden, wir haben es erwähnt. Wurde beim Festakt denn darauf in irgendeiner Weise eingegangen und gibt es da noch offene Fragen?
Ja, darauf wurde eingegangen. Diese Wiederbeisetzung muss man sich dann so vorstellen, dass die Gebeine in einem Titansarg präsentiert wurden, in einem verschlossenen, neu gestalteten Titansarg. Der wurde dann im Anschluss an den Festsarg feierlich in den restaurierten Steinsarkophag versenkt. Man konnte dann noch einen kleinen Blick drauf werfen. Das haben auch viele Magdeburgerinnen und Magdeburger getan bis heute Abend. Und der wird jetzt mit einer 300 Kilogramm schweren Steinplatte wohl für mehrere hundert Jahre wieder verschlossen. Und auch die wissenschaftliche Forschungsarbeit, die hat heute auch im Mittelpunkt gestanden und das fand ich wirklich interessant. Landesarchäologe Harald Meller, der hat ein Team von 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen angeführt in den vergangenen 20 Monaten, hat die Gebeine untersucht, hat dabei festgestellt, und das ist ein zentrales Ergebnis, was schon seit einigen Wochen kommuniziert wurde, Otto ist wirklich Otto, die Gebeine gehören wirklich zu dieser geschichtlichen Figur und es sind keine anderen Gebeine, die sich darin befinden. Es sind ein paar neue Details noch rausgekommen über den Zustand des Kaisers, der mit 61 Jahren wohl noch eine gute Kondition hatte, muskulöser Mann war, viel geritten ist, wenn auch leichte Arthrose, wie festgestellt wurde, an den Knochen. Und interessant ist, dass der Landesarchäologe Harald Meller heute noch ein paar neue Erkenntnisse angedeutet hatte, die kommen könnten. Das betrifft die Todesursache. Harald Meller hat angedeutet, dass man eventuell über ein Attentat nachdenkt, durch das Otto umgekommen ist. Es wird weiter geforscht und es wird jetzt auch noch weiter geforscht an einer Rekonstruktion des Gesichts und auch des Körpers, sodass man vielleicht später auch ein bisschen noch ein schärferes Bild bekommt darüber, wie Kaiser Otto mal ausgesehen haben könnte.
Gut, wir haben also gehört über Gebeine, Gesicht und Genetik, jetzt mal zur Geschichte. Wir sind in der letzten Woche des Landtagswahlkampfes. Welche politischen Deutungskämpfe oder Angebote oder Inanspruchnahmen ranken sich denn um Otto den Großen?
Also man muss dazu sagen, die Tagespolitik dieser Landtagswahl, die spielt im Moment oder die überwölbt im Moment alles, was sich in Sachsen-Anhalt abspielt. Die Kulturhoheit liegt bei den Ländern, deswegen ist es natürlich auch nochmal ein, ich würde sagen, heikler Punkt. Zwei Deutungsangebote sind da im Moment am Rennen. Da ist die AfD, die Otto als nationale Reliquie sieht, als Reliquie der deutschen Nation, auch als Ausgangspunkt der deutschen Geschichte. Das ist ein Antrag aus der AfD-Bundestagsfraktion. Just in diesen Tagen veröffentlicht, die Krönungen Ottos als Ausgangspunkt für einen langen Bogen der deutschen Geschichte sehen wollen. Und ganz anders fällt die Deutung von Wolfram Weimer auf, dem Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung, der Otto wiederum als großen Europäer sieht. Hören wir kurz rein, wie er es formuliert hat.
Kaiser Otto war ein großer Europäer, das ist die wichtigste Botschaft des Tages. Er war kein Nationalist, er war auch kein Nationaler. Er hat ein Reich des Friedens gebildet, von der Nordsee bis zum Mittelmeer mit vielen Völkern. Und er war ein Mann, der die Weite gesucht hat und nicht die Enge.
Ja, soweit Wolfram Weimer. Und das waren diese drei Lagen dieses Vormittags in Magdeburg. Die Kulturgeschichte, das archäologisch-wissenschaftliche und auch die tagespolitische Diskussion.
Beschrieben und zusammengefasst von Nadine Lindner aus Magdeburg zur Neubeisetzung der Gebeine Otto des Ersten. Arm, aber sexy. Den Ausspruch kennen wir, sagte mal ein Regierender von Berlin über das Verhältnis von Finanzen und Kultur in der Bundeshauptstadt. Nüchterner gesprochen, Berlin steht vor richtungsweisenden Entscheidungen angesichts angespannter öffentlicher Haushalte, Kürzungen im Kulturbereich, Konkurrenz europäischer Metropolen. Da lässt sich ja fragen, was ist Kultur Berlin wert? Und wie geht's nach der Wahl im Land am 20.09. dann weiter mit etablierten Häusern, mit der freien Szene? Wie denken die Parteien darüber? CDU und Linke führen abwechselnd die Wahlumfragen an. Heute Vormittag hatte die Initiative Wir sind Kultur die Spitzenkandidaten deshalb zu einer Debatte in die Deutsche Oper eingeladen. Dabei und verfolgt hat das für uns Claudia van Laak.
Die Linke hat ein klares Wahlversprechen abgegeben. Der Anteil der Kultur am Gesamthaushalt im Land Berlin soll auf 3% steigen. Im Moment liegt er bei knapp 2%. Spitzenkandidatin Elif Eralp.
Die Frage ist doch, machen wir einen Plan, um das zu ermöglichen, oder lassen wir alles im Wagen? Und ich habe gesagt, wir haben einen konkreten Plan gemacht und den wollen wir umsetzen.
Skepsis bei den anderen, also bei CDU, Grünen und SPD. Ein Plan, schön und gut, aber erst nach einem Kassensturz, sagen sie. Allen alles versprechen, klingt super, wendet SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ein.
Ich kenne aber die finanzielle Situation des Landes und deswegen kann man sich jetzt hier nicht einfach hinstellen und sagen, es gibt 3% des Etats für Kultur, definitiv. Ich kann aber definitiv zusichern, dass ich als regierender Bürgermeister dafür kämpfen werde, dass wir all die Chancen, die wir im Kulturbereich haben, dass wir sie nutzen und dass wir die Kultur unterstützen, so wie wir das auch unter Klaus Wowereit getan haben.
Wir werden dafür sorgen, dass nicht mehr die Kultur bluten muss. Aber 3%, 2,5 oder mehr Ihnen jetzt zu versprechen, wer das tut, handelt einfach unseriös. Und ich will Sie hier nicht verarschen. Ich sage das ganz deutlich.
Ergänzt kritisch Bettina Jarasch, Co-Spitzenkandidatin der Grünen. Dass die letzten beiden Haushalte für die Kultur eine Sparorgie bedeutet hätten, diesen Vorwurf will die CDU-Vertreterin nicht auf sich sitzen lassen. Der christdemokratische Spitzenkandidat und Kultursenator Stefan Evers war nicht erschienen, hatte sich von seiner Staatssekretärin vertreten lassen. Ein Jahresetat von 1 Milliarde Euro für die Kultur könne sich bundesweit sehen lassen, sagt Kerstin Richter-Kotowski.
Und ich möchte auch betonen, dass entgegen allen Unkenrufen alle Häuser komplett erhalten geblieben sind und auch ausfinanziert sind.
Nach der Wahl wollen Linke, SPD und Grüne ein Kulturfördergesetz auf den Weg bringen, so steht es in ihren Wahlprogrammen. Doch auch CDU-Kulturstaatssekretärin Richter-Kotowski spricht sich am Vormittag in der Deutschen Oper für ein solches Gesetz aus. Erstaunen bei der Moderatorin.
Ich habe das Kulturfördergesetz in Ihrem Wahlprogramm tatsächlich nicht gefunden, aber das heißt dann nicht, dass Sie es nicht vorhaben, sondern das hat jemand vergessen reinzuschreiben.
Nein, man muss natürlich auch sagen, solche Wahlprogramme bedienen nicht jedes Stichwort an dieser Stelle. Nein, das tut es nicht. Das wird auch nicht funktionieren.
Sollte die CDU den künftigen Senat anführen, sie dürfte sich nicht nach dem Kulturressort sehnen, haben die Christdemokraten doch innerhalb von 3 Jahren 2 Senatoren und einen Staatssekretär verschlissen. Auch durch die Fördergeldaffäre. 2,6 Millionen Euro sind in teils dubiose Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus geflossen. Die Kulturstaatssekretärin verspricht:
Solche Vorgänge, so wie sie hier passiert sind, werden sich nicht wiederholen.
Seit dem Wochenende diskutiert Berlin auch wieder über den grassierenden Antisemitismus. Ein jüdischer Kandidat ist an einem Wahlkampfstand massiv bedroht worden. Gleichzeitig haben die Linken in Neukölln einen Rapper auftreten lassen, der zur Gewalt gegen Israel aufrief und der israelischen Armee den Tod wünschte. Die linke Spitzenkandidatin Elif Eralp versucht abzuwiegeln.
Ich finde den Kampf gegen Antisemitismus sehr zentral und ich habe sehr klar gesagt, was ich davon halte.
Das reicht CDU, Grünen und SPD nicht aus. Bettina Jarasch und Steffen Krach.
Und wenn man jetzt im Nachhinein empört ist und sagt, das geht alles nicht, dann frage ich mich schon, wie klar die Haltung insgesamt ist. Ne? Man hat eine Verantwortung als Spitzenkandidatin und der muss man dann auch gerecht werden.
Ich glaube dir persönlich deine klare Haltung, aber du hast Konsequenzen angekündigt und auf die warten wir. Und wenn du diese Stadt regieren willst, dann müssen die auch kommen.
Nach einem rot-grün-roten Kuschelkurs klingt das gerade nicht. Vielleicht doch eine Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen? Und wer könnte künftig das Kulturressort leiten? Großes Rätselraten heute im Publikum. Niemand drängt sich in dieses Amt.
Claudia van Laak über eine Kulturdebatte in der Deutschen Oper Berlin. 1806, da beginnen sie mit dem Sammeln von Sagen und Märchen. 1812 erscheint der erste Band ihrer Kinder- und Hausmärchen. Es waren ungleiche Brüder, aber gleich große Forscher, die Brüder Grimm.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Jakob kommt 1785, Wilhelm ein Jahr später auf die Welt. Sie sind aber nicht nur die Märchenonkel aus Nordhessen, sondern auch Väter der Germanistik, Verfasser des deutschen Wörterbuchs und sie sind freiheitsliebend. Wie ging das zusammen? Wie einsam oder gemeinsam waren sie als Geschwister und als Forscher? Darüber habe ich mit Tilman Spreckelsen gesprochen, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Verfasser zahlreicher Bücher. Zur Buchmesse kommt ein neues heraus, fast wie im Märchen heißt es, die Brüder Grimm und ihre Zeit. Und ihn habe ich gefragt, wer waren denn diese unterschiedlichen Brüder, die auf dem alten 1000-Markschein nebeneinander abgedruckt waren?
Wir sprechen jetzt von 2 der Brüder Grimm, nämlich von Jakob und Wilhelm. Das sind die beiden, die Märchen gesammelt haben. Daneben gab es aber noch eine ganze Reihe von anderen Geschwistern, allein 3 Brüder und eine Schwester, die auch alle unglaublich interessant sind. In diesem Fall Jakob und Wilhelm, das sind Brüder, die ein Jahr Unterschied haben in ihrem Lebensalter. Das heißt, die von Kindheit an gewohnt waren, in dieser großen Geschwisterschar sehr zusammenzuhalten. Das bedeutet, dass die in einem Bett schliefen lange Zeit, sich ein Zimmer teilten und am Ende sogar eigentlich ein Leben lang dieselbe Wohnung hatten. Auch als Wilhelm dann geheiratet hat und 3 Kinder bekommen hat, war Jakob irgendwie immer mit dabei.
Wenn wir uns jetzt nur auf Jakob und Wilhelm beschränken, als ein Coworking Space, als eine Arbeitsgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, wie sah das aus?
Ja, das hat natürlich im Laufe der Jahre starke Schwankungen auch gehabt. Also das war gedacht als eine Lebensgemeinschaft und die ist es geblieben. Die Arbeitsgemeinschaft war nicht spannungsfrei. Und das heißt, dass sie durchaus unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie man etwa die Märchen ans Volk bringt. Also für Jakob war das ein primär wissenschaftliches Unternehmen. Da ging es halt darum, authentische Zeugnisse einer untergegangenen Kultur, wie man sich das vorstellte, möglichst authentisch wiederum ans Licht zu bringen und zu drucken und zu verbreiten und auch so einen wissenschaftlichen Apparat drumherum zu spinnen geradezu. Und bei Wilhelm zeigt sich immer mehr, der hatte ein Gespür fürs Publikum. Das heißt, der wollte gute Geschichten erzählen und er hat dann immer über die Jahre bei jeder neuen Auflage sehr daran gefeilt, während Jakob sich dann irgendwann zurückgezogen hat. Das war dann einfach nicht mehr sein Ding.
Nun haben wir begonnen, unser Gespräch über die Brüder Grimm, über Jakob und Wilhelm als die Märchenonkel, sage ich jetzt mal so etwas salopp. Wir müssen aber dringend erwähnen, dass ihr Name verbunden ist mit der entstehenden Germanistik, mit dem entstehenden Wörterbuch ab 1854, auch mit der Frühdemokratie. Jakob ist 1848 Abgeordneter im Frankfurter Parlament in der Paulskirche. Wer ist von den beiden eigentlich bei dem Grimmschen Wörterbuch, dem großen deutschen Wörterbuch ab 1854, wer ist da die treibende Kraft? Kann man das sagen?
Ja, das ist eindeutig Jakob. Der am Anfang teilen, die sich die Buchstaben auf, die sie bearbeiten wollen. Jakob kriegt A, B, C und dann noch das E und das F. Wilhelm kriegt das B. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, wer eigentlich die Hauptarbeit leistet, wobei Wilhelm auch sehr stark da eingebunden ist und stark daran mitarbeitet. Seine Frau Dorothea, genannt Dortchen, die macht dann auch keinen großen Unterschied und schaut sich ihre beiden Männer an, mit denen sie da zusammenlebt, und sagt nur, die Arbeiter in Leipzig, also das Lexikon Sepsen, die kommen ihr vor wie wilde Tiere, die immer neues Futter bekommen müssen. Und dieses Futter, dafür sorgen eben die beiden Grimm-Brüder.
Eine ungewöhnliche Gemeinschaft für jene Zeit. Sie haben es gesagt, das Dortchen, damit ist Dorothea Wild gemeint, die hat Wilhelm Grimm 1825 geheiratet. Wie würden Sie das Wirkgesetz der beiden erklären? Das ist doch recht ungewöhnlich, dass man so lange aufeinander hockt und dabei sich nicht die Köpfe einschlägt, sondern unglaublich produktiv ist und eine deutsche Grammatik schreibt, ein Wörterbuch über den Buchstaben F, ist, glaube ich, Jakob dann auch verstorben. Konnten die einfach gut miteinander, oder war es das Schicksal, dass sie irgendwann sechs Vollwaisen waren und einfach miteinander auskommen mussten?
Naja gut, es gibt Beispiele für andere Waisengeschwister, die dann gar nicht miteinander auskommen. Ich glaube tatsächlich, das Geheimnis oder ein Teil des Geheimnisses ist, dass die beiden sich auch Raum gelassen haben gegenseitig. Also sie waren sehr aufeinander bezogen, sie haben sehr früh gesagt, wir bauen gemeinsam eine große Büchersammlung auf. Und nicht nur Bücher, sondern auch wir schreiben die Manuskripte ab, die wir nicht anders bekommen können. Wir arbeiten zusammen. Aber wenn Sie dann genauer hingucken, die meisten Texte, gerade später, also die deutsche Grammatik, die deutsche Heldensage und vieles andere mehr, sind dann von einem von den beiden geschrieben worden. Das heißt, die haben auch sehr klug erkannt, wenn sie alles miteinander machen und gerade was das Arbeiten angeht, dann könnte es sehr schwierig werden.
Tilman Spreckelsen über ungleiche Brüder und gleich große Forscher, die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Im Oktober erscheint sein neues Buch, dazu fast wie ein Märchen heißt es. Und in diesen Minuten wird gemeldet, dass der Bundesminister des Innern Dobrindt Moskau die Verantwortung für den Anschlagsversuch in Leipzig zuweist. Die Bundesregierung hat also vor wenigen Minuten die Reaktion Deutschlands auf diesen versuchten Drohnenanschlag bekannt gegeben vor einem Monat. Grund für uns, mit unserem Berliner Kulturkorrespondenten jetzt gleich zu sprechen, Wladimir Balzer. Wohin führen die Spuren? Was macht die Bundesregierung so sicher?
Also da gibt es viele Spuren, die der Innenminister auch erwähnt hat, auch die Muster dieses Anschlags. Also ich glaube, da hat man sich in den letzten Tagen auch nochmal mit den Geheimdiensten ausgetauscht. Da gibt es, glaube ich, ziemlich eindeutige Hinweise, zumindest aus Sicht der Bundesregierung. Und das bedeutet eben, und da sind wir bei dem, was uns an dieser Stelle ja besonders beschäftigt, auch Folgen für die deutsch-russische Kulturzusammenarbeit oder das, was davon überhaupt noch übrig war. Das russische Haus in der Berliner Friedrichstraße muss auch geschlossen werden. Der Außenminister Wadefuhl hat das so formuliert heute.
Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt.
Und das bedeutet, dass dieses russische Haus in absehbarer Zeit gar nicht mehr arbeiten kann. Das Gebäude selbst ist in russischer Hand, kann noch dann betrieben werden als Gebäude sozusagen, aber eben nichts mehr inhaltlich anbieten. Darüber wurde ja schon seit langem spekuliert, dass das irgendwann mal passieren würde. Und das geht eigentlich nur, wenn man ein ganz bestimmtes Abkommen kündigt, nämlich das deutsch-russische Kulturabkommen von 1993, was die Arbeitsgrundlage dieses russischen Hauses in Berlin ist, was sich ja immer als Kulturinstitut verkauft hat, aber Geheimdienstinformationen deuten eben darauf hin, dass es was anderes war, nämlich auch eine Möglichkeit, Deutschland auszuspionieren. Und wenn dieses deutsch-russische Kulturabkommen gekündigt wird, dann hat das eben auch Folgen natürlich für das Goethe-Institut, was ja in Russland noch aktiv ist. Es gibt noch ein zweites Abkommen, ein bisschen kompliziert, aber das gehört eben auch dazu, das ganz konkret das russische Haus betrifft und das Goethe-Institut. Das hat eine Laufzeit von fast 100 Jahren, aber das kann auf sozusagen auf ein Minimum beschränkt werden, sodass nur noch das Gebäude als solches eben sozusagen einfach betriebstechnisch weiter betrieben werden kann.
Also wir haben den obersten Dienstherr der auswärtigen Kulturpolitik, den Bundesaußenminister, gerade gehört. Die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden haben sich verdichtet. Der versuchte Drohnenanschlag kann Russland zugeschrieben werden, hören wir gerade. Die Bundesregierung hat auch Strafmaßnahmen angekündigt, wenn ich das da richtig interpretiere. Wladimir, zum Schluss, was bedeutet das für die deutsch-russische Kulturarbeit, für die auswärtige Kulturpolitik als dritter Säule der Außenpolitik?
Das ist ein großer Einschnitt. Also es gibt dieses deutsch-russische Kulturabkommen aus den frühen 90er Jahren. Das heißt, wir reden von einem de facto Ende der deutsch-russischen Kulturzusammenarbeit nach 35 Jahren. Aus dem Goethe-Institut heißt es auch, da will man sich noch nicht namentlich zitieren lassen, aber da heißt es in einer ersten Reaktion, diese Entscheidung erfolgte durch die Bundesregierung auf Grundlage der außenpolitischen Zielsetzungen. Wir stehen im engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt und müssen die Situation und die Folgen für unsere Arbeit in Russland sondieren. Es sind nun viele Fragen zu klären. So heißt es jetzt aus dem Goethe-Institut in einer ersten Reaktion. Aber es heißt natürlich, automatisch wird das nicht passieren, aber es ist sehr, sehr absehbar, dass dann eben auch die Goethe-Institute in Moskau, in St. Petersburg und in Novosibirsk, die ja auch auf dem Minimum arbeiten, nur mit digitalen Sprachkursen und kleinen Bibliotheksangebot, dass die dann schließen werden müssen. Und damit geht ein Kapitel zu Ende.
Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen verantwortlich. Über die kulturpolitischen Folgen und Konsequenzen der Sanktionen war das live aus Berlin unser Kulturkorrespondent Wladimir Balzer. Die Shortlist für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis steht fest. Luca Pizzato hat in den Kulturmeldungen mehr und weiß über die Nominierten und ihre Werke Bescheid.
Die nominierten Bücher thematisieren sehr unterschiedliche Lebensrealitäten. In Tomer Gadis Liefern geht es um den prekären Alltag von Essenslieferanten aus aller Welt. Heike Geißler schreibt in Michaela Kohlhaas über eine Friedhofsverwalterin, die zur Aussteigerin wird. Und Scheider Basia präsentiert mit Die Lücken 100 Jahre deutscher Geschichte im kleinen Format, nämlich 100 Jahre in einem Dorf im Hunsrück. Und trotz dieser Unterschiede hätten die nominierten Werke dennoch alle etwas gemeinsam, meint die Juryvorsitzende Wiebke Poromka.
Diese Romane handeln von gesellschaftspolitischen Fragen, von Fragen, die uns auch jenseits der Literatur umtreiben, die aber mit den Mitteln der Literatur noch einmal neu und anders belichtet und aufgebrochen werden können.
Auf der Shortlist stehen außerdem Helene Bukowskis »Wer möchte nicht im Leben bleiben?«, Lena Gorelicks »Alle meine Mütter« und »Wir alle« von Kerstin Preifuß. Mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis würdigen die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk jedes Jahr ein literarisches Werk in deutscher Sprache. Am 7. November 2026 wird der Preis mit einem Preisgeld von 30.000 Euro vergeben.
I come into the peace of wild things who do not tax their lives with forethought of grief.
Ich finde Frieden in der Wildnis. Zeilen aus dem Gedicht The Peace of Wild Things des US-amerikanischen Lyrikers Wendell Berry. Für Wendell Berry lag das Glück abseits von Metropolen und Industrie. In Kentucky geboren, hat sich der gelernte Landwirt auch schriftstellerisch dem Leben in ländlichen Gemeinden gewidmet. Neben seinen Gedichten und Essays publizierte Berry über 40 Bücher, unter anderem Novellen wie Nathan Coulter oder A Place on Earth. In seinen Texten warnte er außerdem vor Überkonsum und der zunehmenden Industrialisierung im Agrarwesen. Ein Naturromantiker und Kulturkritiker also, Wendell Berry ist gestern im Alter von 92 Jahren gestorben. Das letzte Mal bereiten sich heute 300 junge Menschen in Berlin auf ihr freiwilliges soziales Jahr im Ausland vor. Nächste Woche geht die Reise dann los, unter anderem nach Georgien, Ägypten oder Vietnam, um in Kultur- oder Bildungseinrichtungen mitzuarbeiten. Es ist der letzte Jahrgang des Freiwilligendienstes Kulturweit der deutschen UNESCO-Kommission. Denn das Auswärtige Amt stellt die Förderung für das Programm im Frühjahr 2027 ein. Seit 2009 ermöglichte Kulturweit jungen Menschen zwischen 18 und 26 Jahren ein halbes Jahr im Ausland und das unabhängig vom Einkommen der Eltern. Knapp 7000 Menschen haben teilgenommen. Gegen das Aus protestierte die Kampagne Aktion rettet Kulturweit. Mehr als 15.000 Unterschriften wurden dabei gesammelt, bisher erfolglos.
Die Kulturmeldungen waren das mit Luca Pizzato am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Nachrichten, dann die Information am Abend. Und Sie berichten natürlich auch über die Bundesregierung, die auf den Drohnenangriff von Leipzig reagiert und Sanktionen angekündigt hat. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.